Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hey, podcast listeners. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreenews. That's amazon.com/adfreenews to catch up on the latest episodes without the ads.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts am Mikrofon, wie schon in der vergangenen Woche. Ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite des Äthers, jetzt aber wieder, und das ist der Unterschied zur vergangenen Woche, Thomas Kruhlke in Mönchengladbach. Hallo Thomas.
Hallo Carsten.
Ja, wie gesagt, wir sind zurück vom Tegernsee. Ich muss da jetzt erstmal hier den Hut ziehen an die beiden Jungs, die die ganze Strecke gefahren sind. Du nämlich, Thomas, und Dirk Päffgen, unser Fotograf, der die Woche mit uns dort verbringen durfte, sollte, wollte, musste. Das kann man sich dann aussuchen. Und ja, Thomas, wir haben viel erlebt, würde ich sagen. Es war schweißtreibend. Nicht nur wegen des Wetters, viel geschrieben, Finger ein bisschen kürzer als früher. Und ja, es war dein Trainingslagerdebüt, da erstmal herzlichen Glückwunsch, souverän gemeistert. Und ja, was hat dir denn am besten eigentlich gefallen? Also abgesehen natürlich davon, dass du mit mir und Dirk Päffgen eine ganze Woche verbringen durftest.
Ja, und vor allen Dingen, dass ich dabei sein durfte, als du dein 25-Jähriges gefeiert hast. 25 Jahre im Dienste der RP über Borussia Mönchengladbach jetzt mittlerweile berichtet und das dann auch noch am Tag des Geburtstags der Borussia 1999 begonnen, 2024 jetzt in Anführungsstrichen ein bisschen gefeiert. Auf jeden Fall eine große Leistung. Da war ich dann sozusagen dabei und wir sind ja jetzt auch schon im Team ein paar Jährchen zusammen. Auf 25 Jahre komme ich noch lange nicht. Aber was mir am besten gefallen hat, ist schwierig zu sagen. Es war eine sehr angenehme Woche, eine schöne Woche. Wenn das Wetter gut ist, trägt das natürlich dazu bei, wenn man da nicht die ganze Zeit mit dem Regenschirm steht. Und ich glaube, ihr hattet so in den vergangenen Jahren ja auch das ein oder andere Starkregenereignis. Ich glaube, uns hat's jetzt nur einmal am späten Abend getroffen, aber während wir am Platz standen, hatten wir überwiegend sehr schönes Wetter. Das ist allerdings nur eine Begleiterscheinung. Ich glaube, das Interessante ist natürlich, dass man dann gute Gespräche hat, dass man interessante Interviews führen kann. Und natürlich das ein oder andere vielleicht aus den Trainingseinheiten mitnimmt. Und ich denke, wir haben vieles gesehen, was wir dann in den Tagen, und das machen wir auch jetzt noch, ja, für euch zusammenfassen.
Genau, in vielen Analysen, in vielen beschreibenden Dingen, gerade so die einzelnen Trainingseinheiten, natürlich genau hingeschaut, welche Abläufe trainiert wurden, welche speziellen Automatismen eingebaut werden sollen. Da konnte man, glaube ich, schon sehen, Thomas, in welche Richtung das Gladbacher Spiel jetzt gehen soll. Und man konnte auch sehen, dass es sehr, sehr wichtig für den Club ist, Volksnähe aufzubauen. Das gesamte Präsidium war vor Ort, der gesamte Vorstand war vor Ort und Rainer Bonhof, Hannelore Kraft, Stefan Stegemann, das Präsidium hat sich also wirklich immer wieder unter die Fans gemischt, nicht nur am Fanfest, bei dem über 1000 Besucher da waren. Ich stelle mir das gerade vor, dass da wohl ein ziemliches Gedränge am Birkenmoos stattgefunden haben wird. Wir waren dort natürlich nicht dabei, weil wir sind ja Reporter und das ist eine eigene Gruppe in so einem Trainingslager. Ja, 1000 Leute, fast jeden Tag ein paar hundert Fans am Spielfeldrand mit Argusaugen, mit vielen Gesprächen, die man auch mit den Fans führen konnte. Was ich herausgefunden habe von der Stimmung her, man ist verhalten euphorisch. Das war in anderen Jahren schon mal anders, da war richtig viel Euphorie da, jetzt angedenk der vergangenen Saison und der auch im vergangenen Jahr ja ganz gelungenen Vorbereitung fast schon ein bisschen verständlich.
Ja, ich glaube, da haben wir letzte Woche ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das eher so dieser, ja, vorsichtige Optimismus ist und dass man so ein bisschen jetzt auf jeden Fall den Start erstmal abwarten will, bevor man irgendwie allzu sehr schon jubelt oder begeistert ist von gewissen Eindrücken, die man vielleicht jetzt in dieser Woche gesammelt hat. Ich glaube, da gibt's auch keinen Anlass für. Gerardo Seoane sprach von einem guten Gefühl. Ich glaube, das darf man haben. Die Woche ist, finde ich, gut verlaufen. Das werden auch die Fans gesehen haben, dass die Mannschaft, glaube ich, sehr, sehr gut gearbeitet hat in der Woche. Ja, und was du angesprochen hast, diese Nähe, das haben die Spieler verinnerlicht, die nach jedem Training Autogramm- und Selfie-Wünsche erfüllt haben. Das hat der Trainer auch gemacht. Den haben wir ein, zwei Mal erlebt, wie er das, während die Spieler sich noch warm gemacht haben, noch gedehnt haben, dann schon mal eine Autogrammrunde sozusagen gemacht hat. Und ja, das Präsidium, das eben nicht jetzt einfach nur für ein, zwei Tage da war, sondern fast geschlossen, ja, fast die komplette Woche da war, dann auch noch zum Teil Hannelore Kraft, haben wir auf jeden Fall gesehen, das Spiel in Heimstetten gegen Ipswich Town noch mitgenommen hat. Also insofern, der Club war in Rottach-Egern gut vertreten. Das waren nicht nur die Mannschaft und der Staff, sondern da waren noch sehr, sehr viele weitere Leute. Und das hat sehr, sehr gut gepasst zu dem Rahmen, wie du es schon gesagt hast, mit den vielen, vielen Fans, die in Rottach-Egern waren.
Ja, und Gerardo Seoane hat ja diese Nähe auch zu den Fans gesucht, hat auch klar herausgestellt, war auch mit auf dem Fanfest, so wie auch die drei Neuen, Philipp Sander, Kevin Stöger und Tim Kleindienst. Die haben natürlich riesen Augen gemacht. Das gab es in ihren vorigen Clubs in der Art und Weise natürlich nicht. Julian Weigel war noch mit da, Jonas Omlin, und mit dem, Thomas, haben wir ja ein Spätabend-Interview gemacht. Es hatte sich so ergeben, dass wir tatsächlich da nach dem Abendessen der Profis nochmal diese Gesprächsrunde mit ihm hatten, und ja, fand ich ein Gespräch, das gezeigt hat, was im Moment so an Ambitionen im Verein da ist, was sich auch verändert hat im Vergleich zur vergangenen Saison. Und Jonas Omlin hat ganz klar gesagt, ja, die drei Neuen, die dazugekommen sind, die sind aber richtig schnell angekommen, sind auch in der Hierarchie schon richtig gut dabei. Es kommt einem so vor, als wenn sie schon immer da gewesen wären. Ich glaube, ein größeres Kompliment kann man einem Neuzugang eigentlich nicht machen. Und man hat auch so von außen betrachtet das Gefühl, dass gerade die drei doch schon auch viel von der Aufgabe, eben das Team mit anzuführen, übernehmen.
Ja, das war schon sehr, sehr auffällig, dass eigentlich alle Spieler, die man so gesprochen hat und die man auf die Neuen angesprochen hat, sich derart lobend geäußert haben. Ich meine, das passiert immer, dass man Spieler gut aufnimmt und dass man sagt, da kommt Qualität jetzt dazu. Aber deutlich wurde ja jetzt, dass auch sehr, sehr häufig bei Sander, Stöger und Kleindienst auf die Führungsqualitäten aufmerksam gemacht worden ist. Und Jonas Omlin hat uns gegenüber halt auch nochmal ganz klar verdeutlicht, dass eben auch die physische Komponente, dass die Laufbereitschaft und die Aggressivität dieser Spieler den Gladbachern enorm helfen soll und aus Omlins Sicht auch enorm helfen wird, weil die anderen da ja in einer Bringschuld sind, in einer Verpflichtung sind, da nachzuziehen, mitzuziehen, und dass das an sich schon ja für eine Verbesserung sorgen muss in dem Bereich. Und wenn man, das wissen wir, das habt ihr, glaube ich, in den vergangenen Jahren auch gesehen, wenn es im läuferischen Bereich nach oben geht, dann ist die Chance mit Sicherheit gegeben, dass es grundsätzlich auch erfolgreicher wird, weil da hat es ja dann doch in den vergangenen Jahren in Sachen Intensität gehapert und die Trainingseinheiten sahen nach viel Intensität aus. Ich denke, das ist ein erstes gutes Zeichen, und das haben die Spieler, mit denen wir so gesprochen haben, nicht nur Jonas Omlin, aber vor allen Dingen auch er, ja, herausgestrichen.
Ja, Jonas Omlin hat das ganz schön veranschaulicht. Er hat nämlich gesagt, wenn jeder ein paar Kilometer mehr läuft und dann du Spieler wie Kleindienst oder Stöger in der Mannschaft hast, die 12 Kilometer laufen, dann hast du am Ende quasi einen Mann mehr auf dem Feld. Und diese Überzahl, die spielt sich natürlich irgendwann auch mal in Siege, Tore und Punkte aus. Und davon und auch ganz klar Ansage von allen, die in den Gesprächsrunden waren. Wir hatten ja täglich ein bis zwei Gesprächsrunden am Platz oder im Mannschaftshotel. Roland Wirkus war einmal da, der Manager, dann natürlich Gerardo Sörane, der Trainer. Kleindienst war da, Stöger war da, Sander war da. Sander hat sich sehr, sehr gut verkauft und alle haben ganz klar gemacht, also dieser 14. Platz der vergangenen Saison, das ist schon nicht das, was man sich als Borussia Mönchengladbach vorstellt. Und ja, sagen wir es mal ein bisschen salopp, alle haben Bock auf jeden Fall mehr auf die Reihe zu kriegen. Und Omlin sagt Einstelligkeit plus, so würde ich es mal nennen, weil er hat darauf verwiesen, ja Leute, letztes Jahr hat der 8. Platz für Europa gereicht. Einstelligkeit beginnt bei 9, da liegt man thematisch eng beisammen, auch wenn jetzt Europa nicht das ausgerufenste Ziel ist, aber zumindest hat es man mal wieder bei den Gladbachern in den Mund genommen. Finde ich gut. Und das Ganze, was man in Rottach-Egern gesehen hat mit den Fans, der ganze Ort war natürlich borussisch. Die Spieler sehr fokussiert gewirkt auf dem Platz. Ganz, ganz klar fokussiert auf den Job, den sie in diesen Tagen da zu machen hatten. Mannschaftsabends hat es gegeben. Der ein oder andere durfte vorsingen. Man hat sich zusammengefunden als Mannschaft. Viel geredet, hat Omlin gesagt. Es wurde viel gesprochen, immer wieder Gesprächsrunden hier und da auf den Zimmern natürlich, aber fach- und sachorientiert, und ich glaube, das sind so die Dinge, die dazu führen, dass dann auch in der Mannschaft und auf dem Platz vor allem, letzten Endes liegt da ja die Wahrheit, Bewegung reinkommt. Und ja, von daher, Thomas, nicht nur für dich ein gutes Trainingslagerdebüt, sondern auch für Borussia Mönchengladbach ein Trainingslager mit einem guten Effekt. Und ich glaube, ja, vom Gefühl her sind wir dann relativ, ich muss sagen, ich bin gespannt. So würde ich mein Gefühl bezeichnen. Gespannt, ob die das auf den Platz gekommen. Wie sieht das bei dir aus?
Das ist ja eigentlich so die große Frage jetzt, weil ich glaube, das war für mich jetzt vielleicht die Trainingslager-Premiere, aber ein paar Sommervorbereitungen habe ich natürlich auch schon erlebt, habe dann auch Trainingseinheiten hier vor Ort gesehen. Und so diese Aufbruchstimmung oder die Frische und die Energie, die neue Spieler oder neue Trainer mit reinbringen, die sorgen ja immer für so ein bisschen, für dieses Gefühl, da muss doch was gehen in der Saison. Gerardo Sörane hat in der abschließenden Runde zum Trainingslager mit uns gesagt, ein gutes Trainingslager oder auch eine gute Vorbereitung, das ist nicht gleichbedeutend dann mit einem erfolgreichen ersten Spieltag oder mit einem erfolgreichen Start insgesamt. Wir haben es geschrieben in unserem Fazit, sage ich jetzt mal, der Ton wird im ersten Pflichtspiel gesetzt. Das wird gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal in der ersten Hauptrunde sein und nicht durch ein gutes Trainingslager. Und ich glaube, die Testspiele, die man ja auch nicht überbewerten darf, weder im Positiven noch im Negativen, die haben ja auch gezeigt, da ist noch einiges an Arbeit, und das müssen sich die Spieler vor allen Dingen im Training erarbeiten, weil es gibt jetzt auch nur noch ein Testspiel gegen Racing Straßburg während der Saisoneröffnung am kommenden Wochenende. Insofern, das ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, dessen sind sich die Gladbacher bewusst, und deswegen bleibt es spannend bis zum Pflichtspielstart. Ich glaube, diese Partie gegen Aue, die wird dann tatsächlich so der erste Fingerzeig sein, wie weit die Gladbacher in ihrer Transformation da schon gekommen sind hin zu einer, ja, aggressiveren Mannschaft, sage ich mal.
Ja, oder einer Mannschaft mit Arschlochmentalität, so sagt es Tim Kleindienst sehr anschaulich. Transformation ist, glaube ich, so ein bisschen das Wort über dieser Vorbereitung. Nicht Umbruch, sondern Transformation. Das ist, da ist mir doch gleich eine neue Geschichte eingefallen, die ich gleich mal in den Themenplan eintragen werde. Weil das sagt ja dann viel aus. Das sagt ja, dass eben nicht alles neu, sondern dass Dinge weitergeführt werden, dass man in einen neuen Status sich reinarbeitet. Das hat Jonas Omlin ja auch gesagt. Es gab letztes Jahr noch eine ganz andere Qualität von Abgängen. Jetzt bleibt weitgehend, natürlich ist in diesem Transfermonat August noch einiges möglich, aber weitgehend das, was an Stammpersonal da ist, wird doch zusammenbleiben und darauf aufbauen und dann eben diese Transformation von der netten Borussia in die etwas nicht ganz so nette Borussia. Und das ist eigentlich das, was wahrscheinlich auch im letzten Jahr viele Punkte gekostet hat. Einfach diese Resilienz, Davon hat zum Beispiel Hannelore Kraft viel gesprochen, als man mal mit ihr im Gespräch war, gesagt, das ist für sie besonders wichtig, eben diese Widerstandsfähigkeit, wenn mal der Wind ein bisschen bläst, dass man dann nicht gleich umfällt. Das ist ja ein, Thomas, wir haben es wirklich über Jahre schon gesehen, Problem der Borussen gewesen in den, wie gesagt, in den vergangenen Spielzeiten. Und ja, jetzt darf man gespannt sein, ob dann ein Tim Kleindienst, 1,94 groß, ein Kerl wie ein Baum, dann eben stehen bleibt, wenn der Wind kommt. Spannend, wie gesagt, zu beobachten. Und spannend war dann auch, Thomas, das abschließende Testspiel. Wir waren ja dabei, die Koffer zu packen. Es war der Abreisemorgen aus unserem wirklich schönen kleinen Hotel in der Nähe des Platzes am Birkenmoos am Tegernsee. Und dann kam plötzlich die Meldung, beziehungsweise die Kollegin Hanna Gobrecht, die uns im Backoffice in der Heimat super unterstützt hat, hatte das rausgefunden. Ja, es kommt nicht Ipswich Town, der Premierligist, sondern Ipswich Town, die U21. Aber jetzt sage ich mal, trotzdem, für Gladbach war es ein richtig, richtig guter Test. Vor allem deswegen, weil es gar nicht so gut lief, wie es sich Gerardo Seoane gewünscht hat.
Und ich glaube, Roland Wirkus hat ja, glaube ich, in seinem Statement dann auch, was er relativ schnell dann nach außen kommuniziert hat, glaube ich, im letzten Satz gesagt, ja, dann müssen wir jetzt das Beste draus machen. Das ist den Borussen nicht ganz gelungen. In einem Teilbereich allerdings wird ihnen dieser Test eventuell dann doch mehr weitergeholfen haben oder hat sie zumindest mehr gefordert, als das vielleicht dann zu erwarten gewesen war, als man die Nachricht bekommen hat, wir haben es dann eher mit doch eher jungen Jungspunden zu tun und nicht mit erfahrenen Profis. Wenn wir das richtig von unseren englischen Kollegen, die neben uns saßen, mitbekommen haben, hatte nur ein Torhüter oder die beiden Torhüter ein bisschen Profi-Erfahrung und ich glaube, ein Feldspieler hatte einen Profi-Einsatz mal bisher. Ansonsten, ja, unerfahrene Jungs, die aber sich nichts haben gefallen lassen, die sehr igelig waren. Zum Teil auch ein bisschen ungestüm im Zweikampf, das will man natürlich dann nicht haben, aber so diese Igeligkeit, dieses Gallige, das ist etwas, was die Borussen dann auch herausgefordert hat. Da mussten sie sich wehren und da haben sie sich gewehrt. Und ich glaube, da haben wir Szenen gesehen, die man nicht immer so in Testspielen sieht oder die man auch nicht jedes Mal in Testspielen sehen will. Aber es war vielleicht, was das angeht, ein ganz guter Test. Wie hast du das gesehen?
Ja, definitiv. Also erstmal hier, das Wort gallig gehört ja schon lange zu deinen Lieblingsworten. Du hast das in der vergangenen Saison oft geschrieben, dass genau an der Stelle doch einiges fehlt bei Borussia. Und jetzt ja, ne, also Omlin hat es im Interview genannt, der Trainer hat es gesagt, also gallig ist das neue Borussen, der neue Borussen-Ansatz und das Spiel hat es wirklich rausgefordert. Also die Ipswich U21, also erstmal waren da wirklich schon ein paar richtige Kleiderschränke dabei, das muss man mal sagen. Riesenkerle und die haben schon da ganz gut zugelangt, wobei am Ende war es dann ein Spieler von Ipswich, der verletzt vom Platz getragen werden musste, offenbar an der Schulter verletzt, wurde er dann auf der Trage rausgebracht. Aber ja, insgesamt tat dieser Gegner den Gladbachern vor allem in der ersten Halbzeit schon weh. Und deswegen, ja, Seoane hat sich natürlich tierisch geärgert, hat im Gespräch hinterher auch klar gesagt, also so geht das nicht, da hat die Agentur, die das Spiel organisiert hat, komplett versagt. Da kann man nicht einfach mit der U21 kommen. Wir haben uns ganz anderes qualitatives Spiel eingestellt. Natürlich wäre die Premier League-Mannschaft von Ipswich eine andere Nummer gewesen. Aber wie gesagt, für die Gladbacher, die liegen dann ja in Rückstand, nach dem Fauxpas von Jonas Omlin, der einen langen Ball komplett unterschätzt hat. Da ging es erstmal darum, überhaupt wieder ins Spiel reinzukommen und sich da nicht komplett zu blamieren gegen diese U21. Und das, Thomas, das haben die Gladbacher dann auf eine Weise geregelt, wo wir beide, glaube ich, sagen würden, ja, so muss man das machen, wenn so ein Spiel nicht läuft.
Ja, grundsätzlich zunächst mal gilt es ja dann, so ein Spiel trotzdem anzunehmen. Ich habe das Gefühl gehabt, oder du hast zumindest mit Gerardo Seoane nach dem Spiel gesprochen, da habe ich dann noch auf der Tribüne gesessen, dass er damit nicht ganz zufrieden war, wie die Mannschaft damit wie sie das Spiel angegangen ist. Man muss das sicherlich zum Teil auch verstehen. Man weiß gar nicht, wer kommt jetzt da und man sieht dann da die die Jungs, die zum Teil noch sehr grün hinter den Ohren sind, aber es ist nicht gut gelungen, sagen wir mal so. Gedreht hat Gladbach das Spiel dann durch Standardtore, zwei sehr, sehr gut geschossene Freistöße mit sehr guten Laufwegen von Tim Kleindienst, der seinen ersten Doppelpack geschnürt hat, dazu noch ein verwandelter Elfmeter von Julian Weigel. Bedeutet aber auch, man hat aus dem Spiel heraus dann doch einiges liegen lassen und ich glaube, das ist dann etwas, was Gerardo Sfjane durchaus auch geärgert hat, dass Gladbach es dann halt versäumt hat, in der zweiten Halbzeit noch 3-4 Tore nachzuschieben, die absolut möglich gewesen wären, um das Ganze auch, sagen wir mal, standesgemäß zu beenden. So war es der vierte Sieg im vierten Spiel, aber es war halt, so kann man sagen, insgesamt so das einzige echte Ärgernis im Verlauf dieser Woche am Tegernsee. Das war ja der Abschluss. Die Mannschaft hat das Spiel mitgenommen sozusagen, kurz vor ihrem Abflug dann aus München Richtung Mönchengladbach wieder. Insofern, ja, das war kein Spiel, wie sie sich das erhofft hatten. Und sie haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle nicht das Beste draus gemacht. Aber, und darauf nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast, mit den Standardtoren, da haben sie ihren Job gemacht und das ist natürlich auch wichtig für die Saison. Es wird immer wieder Spiele geben, wo der Gegner sehr, sehr unangenehm ist und wo man vielleicht mal über so eine Situation zum entscheidenden Tor kommen muss. Ja, mitnehmen und es spielerisch dann nächste Woche besser machen.
Ganz genau, also gerade diese spielerische, die Abläufe, die Automatismen, die Klarheit im Spiel auch. Es gab ein paar schöne Pässe sicherlich von Stöger, ein paar gute Läufe, auch von hinten raus die ein oder andere Situation, aber insgesamt war es Sfjane viel zu wenig. Und ja, daran wird jetzt weiter gearbeitet werden. Also gerade dieses von hinten rausspielen unter Druck war ja ein großes Thema im Trainingslager gegen Kiel. Ist aus so einer Situation das Siegtor gefallen. Gegen Ipswich lief das Ganze sehr schleppend, aber da bin ich dann auch ganz pragmatisch und sage, wenn man dann einen Stöger hat, und das ist ja das, was wir auch so ein bisschen von ihm eigentlich erwarten, das, was er auch einbringen will, das hat er auch gesagt. Er hat halt diesen feinen linken Fuß und dann darf ruhig auch mal so ein Freistoß zur fallen. Aber wir erinnern uns an ein Jahr zuvor, Stuttgart, bestes Gladbach-Spiel in der Vorbereitung, 45 Minuten 5:1 gegen den späteren Champions League-Teilnehmer, den Vizemeister VfB Stuttgart, völlig überrannt, 3 Tore von Thomas Schwanscherer, einen davon einen direkten Freistoß in den Winkel gesemmelt. Also ja, und am Ende kam dann eben Platz 14 bei heraus und Stuttgart war Zweiter. Also von daher, ja, vielleicht ist so ein etwas schwierigeres Testspiel am Ende doch hilfreicher als ein so tolles. Und das hat Sfjane ja auch, du hast es eben gesagt, betont. Also was die Vorbereitung bringt, das verspricht nichts für die Saison. Man muss sich da immer wieder von Spiel zu Spiel neu fokussieren. Und ich bin da absolut deiner Meinung. Wir haben da ja auch auf der nicht ganz so kurzen Fahrt dann von Heimstetten zurück nach Mönchengladbach mal drüber gesprochen. Am Ende wird dieses Aue-Spiel tatsächlich den Ton für die Saison angeben, weil wenn das in die Buchse geht, dann hat man gleich wieder alle Themen auf dem Tisch und da sollten die Gladbacher wirklich ganz klar machen, das ist DFB-Pokal, da haben wir was vor, das ist ein Drittligist und da kommen wir weiter und da spielen wir auch vernünftig und dann kann man dann in die Saison gegen Leverkusen gehen. Ja, also insgesamt das Spiel in Heimstetten. Ich bin gespannt, ob da mit dieser Agentur noch weiter gearbeitet wird. Das ist ja wirklich suboptimal gelaufen. Die Ipswich hat das relativ, ja, ein paar Tage vorher schon mal angedeutet, hat dann gesagt, naja, wir haben viele Verletzte, ich weiß nicht, wir füllen die Mannschaft vielleicht auf. Und kurz vor dem Spieltag kam dann eben die Info, wir kommen mit der U21. Aber nochmal, das Spiel hat stattgefunden und ich fand, dass es dafür eigentlich kein schlechter Test war, gerade was die Resilienz angeht. Und Thomas, damit würde ich sagen, schließen wir das Trainingslager-Thema für heute ab und schauen mal auf die gesamte Vorbereitung. Es sind ja jetzt 2/3 derselben rum und es geht jetzt am Montag, heute ist Sonntag, wenn wir aufnehmen, am Montag geht es zunächst Media Day, das heißt Fotos und kleine Videos für die Saison werden gemacht und dann wird um 16 Uhr geht der Startschuss los für den Rest der Vorbereitung. Und ja, da müssen sich die Dinge dann setzen, inklusive des Straßburg-Spiels. Wir werden live dabei sein. Du bist Montag beim Training dabei und ja, jetzt geht's dann um die Stammplätze.
Genau, und was dabei sehr hilfreich sein müsste, hat Gerardo Serrano auch am vergangenen Donnerstag am Tegernsee noch mit aufgeführt, auch betont, dass die Gladbacher insgesamt gut bisher durch die Vorbereitung gekommen sind, was Verletzungen, was Belastungssteuerung, was Pausen für Spieler angeht. Natürlich gibt es den einen oder anderen Spieler, der nicht die komplette Vorbereitung hat mitmachen können, weil er noch mit den Nationalmannschaften, mit der jeweiligen Nationalmannschaft unterwegs war. Joe Skelly, Nico Elvedi sind später eingestiegen, beispielsweise Fabio Chiarodia war bei der U19 EM und ist danach direkt im Trainingslager ist dann gestartet. Manu Kone selbstverständlich bei Olympia derzeit noch aktiv. Jetzt nehmen wir sonntags vormittags den Podcast auf. Am Montagabend spielt Frankreich wieder. Manu Kone kann nicht mitspielen, weil er gelb gesperrt ist im Halbfinale gegen Ägypten. Aber das kann für ihn dann noch die Woche gehen. Das sind die Spieler, die aufgrund von Turnieren vielleicht einiges verpasst haben. Aber beim Thema Verletzungen, da gibt's eigentlich nur einen wirklich richtigen Wermutstropfen, das ist Robin Hack, bester Torschütze der vergangenen Saison. Der hat bisher noch gar nicht mitmachen können. Das soll jetzt in der kommenden Woche passieren. In Teilen soll er mittrainieren. Ich bin mal gespannt, ob ich ihn am Montag dann auch schon auf dem Trainingsplatz sehen werde. Und ich bin gespannt, ob Philipp Sander dann wieder dabei ist. Der hat am Mittwochabend hat er passen müssen oder hat sich sozusagen abmelden müssen mit Fußbeschwerden. Konnte deswegen auch gegen Ipswich nicht mitspielen. Es sah jetzt zunächst mal nicht danach aus, als ob das was Schwerwiegendes ist. Insofern besteht da mit Sicherheit die Hoffnung, dass er jetzt wieder einsteigen kann. Und dann wäre es so, dass der Konkurrenzkampf weiter geschürt werden kann, weil eben fast keiner fehlt, weil ganz viele Spieler durchtrainieren können, in einem guten Rhythmus sind. Und ich denke, dass dadurch der ein oder andere, der jetzt vielleicht schon seinen Stammplatz sicher zu haben scheint, dass er sich weiter, dass er weiter die Beine in die Hände nehmen muss, dass er sich strecken muss und dass da nichts ein Selbstläufer ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst. Es sah jetzt in Heimstetten schon nach einer ziemlich möglichen ersten Elf aus, aber in Stein gemeißelt ist da nichts.
Ja, definitiv nicht. Du hast gerade den Philipp Sander angesprochen. Vielleicht bevor wir uns noch näher mit der Aufstellung beschäftigen, nochmal auf die Spieler, die neben ihm, also ich fand, dass er oder finde, dass er einer der großen Gewinner der bisherigen Vorbereitung ist, der Philipp Sander. Weil wenn der fit ist, wird er meiner Meinung nach zur Startelf gehören. Ganz klar. Und wir haben uns mal 6 Spieler rausgepickt, Thomas, haben das auch in schriftlicher Form dargelegt. Die Geschichte ist seit Samstagabend online. Und ja, neben Sander haben wir Ko Itakura zum Beispiel. Ko Itakura wurde explizit gelobt, weil er eben gerade die Mann-gegen-Mann-Verteidigung soll in der künftigen Saison eine andere Rolle spielen. Du hast gesagt, Intensität, Körperlichkeit, unangenehme Borussia, da passt das ja ganz gut rein. Und zudem kümmert sich Ko Itakura noch fast schon rührend um den jungen Shio Fukuda, nimmt damit seine Führungsrolle, er gehört ja zum Mannschaftsrat dazu, auch wahr, seine Führungsspielerrolle. Also er ist einer von denen und glaube ich, einer, der auch wichtig dann für die Mannschaft ist, was diese Vorkämpferrolle angeht. Und damit haben wir schon 2 von denen. Und der dritte, Thomas, ist einer, mit dem man vielleicht gar nicht so rechnet. Fangen wir mal vorne an. Ranos.
Ja, Grant Leon Ranos gehört mit Sicherheit jetzt nicht zu denen, die wir genannt haben und jetzt davon ausgehen, dass sie dann auch in der ersten Elf stehen. Darum ging es nicht in dem Text, sondern es ging darum, wer sich gezeigt hat, vielleicht auch in besonderem Maße, vielleicht ein bisschen mehr aufgefallen ist als andere. Und bei Grant Leon Ranos sticht dann halt heraus, dass er der beste Torschütze bis in den bisherigen Testspielen ist. Jetzt darf man das auch natürlich nicht überbewerten, wenn er dann 2-3 Mal den Fuß richtig hinhält und auch einen Elfmeter verwandelt. Aber trotzdem er hat auch Lob bekommen vom Manager Virkus beispielsweise, der gesagt hat, der Junge hat auch einfach einen Schritt nach vorne gemacht. Er wirkt auch physisch stärker und das hat ja auch zu bedeuten, dass er sich jetzt nicht nur hier im Gladbacher Team, sagen wir mal, einen besseren Status erarbeiten könnte und will bei Trainer Seoane für Einsätze, sondern dass das eventuell ja auch noch ein Kandidat ist für eine Leihe. Sowas entscheidet sich natürlich jetzt erst später. Gladbach wird mit Sicherheit Ranos nicht Anfang August ausleihen und dann gibt es plötzlich personelle Probleme im Sturm und dann steht man da, sondern das wird sich mit Sicherheit noch ein bisschen hinziehen. Er könnte ein Kandidat am Ende der Vorbereitungszeit oder der Zeit, solange das Transferfenster geöffnet ist, noch einer werden und da helfen Tore natürlich immer. Und er ist natürlich steht in Konkurrenz zu sehr, sehr starken Spielern und einer davon ist ja jetzt auch dazu gekommen. Die Neuen spielen eine große Rolle in unserem Text diesbezüglich, aber das ist ja auch, was wir eben schon gesagt haben, nicht überraschend. Da machst du wahrscheinlich jetzt weiter.
Ja klar, also ich meine, dass Kevin Stöger und Tim Kleindienst natürlich da auch vorkommen, weil sie sich einfach extrem gut positioniert haben, überrascht dann auch wirklich nicht. Da rechnet sicherlich jeder mit, aber der letzte, der sechste, den wir da noch haben, der finde ich, den hat man wahrscheinlich so als Fan nicht direkt so auf der Liste, aber ich finde, dass der sich da extrem gut verkauft hat, auch im Trainingslager, Fabio Chiarodia. Einer, von dem erwarte ich schon ein bisschen was in der neuen Saison, dass er sich, und das ist auch die Erwartung, die natürlich Gerardo Seoane hat, in der Verteidigerhierarchie weiter nach vorn schiebt, dass er viel näher ranrückt an die Startelf und die Chancen wird er bekommen. Er hat ja auch gegen Kiel, den bisher einzigen Bundesligisten, gegen den Borussia getestet hat, hat er auch in der ersten Halbzeit gespielt zusammen mit Itakura. Also Chiarodia, das ist der, wo ich auch wirklich sehr, sehr gespannt bin, was da passiert. Und anders als Ranos wird er ganz sicher kein Leihkandidat sein, sondern einer, der so zu diesem Kreis der Top 15, 16 gehören sollte, der dann eben für die Innenverteidigung mindestens als Backup da ist. Vielleicht sogar greift er die Position neben dem für mich doch klar gesetzten Itakura an. Da kommen dann noch Elvedi und Marvin Friedrich in Frage. Und da würde ich Chiarodia mindestens mal im Moment auf eine Stufe stellen mit Marvin Friedrich.
Vor allen Dingen, weil er ja den Vorteil hat, auch Linksfuß zu sein. Und solange sich auf dem Transfermarkt da noch nichts tut und Gladbach eventuell gerade für diese Position linker Innenverteidiger, also Außenverteidiger, Linksverteidiger, da jetzt zurzeit nicht aktiv werden kann, weil erstmal Erlöse reinkommen müssen, solange hat er da mit Sicherheit dann auch einen Vorteil gegenüber Marvin Friedrich, sage ich mal, denn der wird wahrscheinlich dann nicht auf die Seite rücken. Nico Elvedi hat natürlich knapp 10 Jahre Profi-Erfahrung mehr als Fabio Chiarodia, deswegen er mag jetzt vielleicht zu Saisonbeginn da vielleicht noch einen Vorteil haben, die Nase vorn haben. Aber das sehe ich genauso wie du. Er ist ein deutlich stärkerer Herausforderer jetzt geworden, als er das in der letzten Saison in seinem Debütjahr in Gladbach sein kann. Er ist jetzt auch gerade erst 19, also man darf auch nicht zu viel erwarten, aber ich glaube schon, dass er genau eben diese Chancen bekommt, die du schon skizziert hast und jetzt auch näher dran ist und bessere Chancen hat, diese dann auch zu nutzen. Und dann ist das mit Sicherheit eine der interessanteren Zweikämpfe, die wir da vielleicht auch auf den einzelnen Positionen haben werden. Aber ich denke, dass wir im Detail wahrscheinlich auch in der kommenden Woche nach dem letzten Testspiel da auch nochmal drüber sprechen werden, wer wo, wie gut jetzt oder wie sicher seinen Platz hat. Straßburg wird mit Sicherheit nochmal so ein Fingerzeig sein. Aber die Aufstellung gegen Ipswich, die sah schon ziemlich gut aus. Die hatte schon, sagen wir mal, erste Elf Potenzial.
Ja, definitiv. Also klar, Jonas Omlin stand im Tor. Die Außenverteidiger waren Skelly und Netz. Innenverteidigung Itakura mit Elvedi, der, wenn er da bleibt, natürlich ein ganz klarer Startelf-Kandidat ist, das muss man sagen. Er ist ja im Moment noch in der Standby-Variante unterwegs, ein bisschen anders als vergangene Saison, weil er hat sich ja mit seinem Vertrag Vertrag festgelegt auf Borussia Mönchengladbach, hat auch im Trainingslager gesagt, ja, so, ich bin Borusse und gebe hier auch alles, nur wenn ein Angebot kommt, werde ich mir das anhören und wenn es interessant ist, kann man nach 9 Jahren Gladbach, nach 10 Jahren fast darüber nachdenken. Also er geht jetzt in sein, nächstes Jahr ist er 10 Jahre Borusse, falls er noch da bleibt. Dann denkt man schon mal drüber nach, sich zu verändern. Roland Wirkus hat das auch so abgesegnet, in Anführungsstrichen. Und da ist man also auf einer Wellenlänge. Und da sage ich aber, wenn LWD da bleibt und wenn er dann, er ist auch recht kritisch mit sich umgegangen und seiner vergangenen Saison oder den letzten 2 Jahren, da wirklich wieder eine vernünftige Leistung bringt, dann ist er auch der, der wahrscheinlich neben Itakura erstmal spielen wird. Wie gesagt, Kiarodia in der Herausfordererrolle. Naja, und davor, da ist halt ein interessanter Dreikampf, würde ich mal sagen. Und die Hierarchie wurde eigentlich auch klar. Weigel würde ich mehr oder weniger ein bisschen gesetzter sehen. Und daneben dann entweder Sander oder Reitz?
Ja, Julian Weigel hat auch jetzt gegen Ipswich als einziger fast durchgespielt. Also Gerardo Söhne hat erstmals nicht grundsätzlich zur Pause komplett gewechselt, hat in der Halbzeit sogar nur 3-mal gewechselt, nur 3 Spieler ersetzt. Viele Spieler über eine Stunde spielen lassen. Julian Weigel, wie gesagt, eben, glaube ich, bis zur 87. oder 88. Minute. Bedeutet, er sollte wahrscheinlich der sicherste Startelf-Kandidat für das zentrale Mittelfeld sein. Ja, genau. Und dann wird es jetzt interessant sein zu sehen, ob Philipp Sander unsere Eindrücke sozusagen bestätigen wird, dass er, sagen wir mal, jetzt dann sich direkt die Pole-Position neben Julian Weigel schnappt oder ob Rocco Reitz in den jetzt noch verbleibenden 2 Wochen vielleicht da nochmal ein bisschen Werbung für sich betreiben kann. Das Spiel gegen Ipswich, das hat er genutzt, um natürlich seine ganze Aggressivität gegen den Mann einzubringen, hatte da einige Balleroberungen, die wird's auch brauchen, das wird Gladbach nötig haben in der Saison, aber es können wahrscheinlich normalerweise nur 2 von den 3 spielen. Auf jeden Fall hat Rocco Reitz, das hat das Spiel auch gezeigt, klar die Nase vorn, auch gegenüber einem Florian Neuhaus, der das ja auch spielen könnte mit einem jeweiligen Partner an seiner Seite. Es sieht ja ganz nach einem 4-2-3-1 aus zu Beginn und da sind es dann eben nur 2 Plätze in diesem zentralen Bereich, weil es einen klaren Zehner gibt und das ist dann eben nicht Reitz oder Neuhaus, sondern das ist wahrscheinlich Kevin Stöger und seine Partner, Stögers Partner in der offensiven Dreierreihe, die kristallisieren sich eigentlich auch ziemlich klar heraus, oder wie siehst du das?
Na gut, dadurch, dass Robin Hack die Vorbereitung bisher komplett verpasst hat, wird da sozusagen der Ersatz gesucht. Und der scheint gefunden in Alassane Player auf der linken Seite. Der hat da nämlich gespielt, also quasi so eine verschobene Doppelzehn, würde ich das mal nennen. Und daneben eben Franck Honorat, das ist ja der klassische Flügelspieler. Der ist eigentlich auch dazu da. Er gehörte ja schon vergangene Saison zu den besten Vorbereitern der Bundesliga und soll da einfach weiter. Man will da auch weitermachen. Er hat ja auch in einer der Runden im Trainingslager gesprochen und gesagt, nö, ich habe da schon noch ein bisschen mehr vor. Naja, und Alassane Player hat ja einen Assist, du hast ja schon gesagt, mit beigetragen gegen Ipswich Town, das 3-1 von Kleindienst, so wie Stöger das 1-1 vorbereitet mit einer Freistoßflanke. Und eigentlich, wenn ich ehrlich sein soll, ist das ja eigentlich ein ganz cooles Duo mit Stöger und Player. Wenn Player richtig Lust hat, ist ein toller Fußballer und kann da auch wirklich ein paar klasse Sachen auf den Platz bringen. Plus Stöger mit dem linken Füßchen. Ja, ich glaube, ja, doch, das klingt ganz spannend. Und wenn der Hack zurückkommt, dann muss er sich erstmal wieder in dieser Hackordnung platzieren. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, Honorat. Klare Vorteile finde ich gegenüber Norton Gumu, der auch auf der linken Seite zum Einsatz kam, aber auch, und das ist ja die Krux für den Kollegen Thomas Schwanscherer, der ist nicht nur Backup hinter Tim Kleindienst, sondern auch Backup hinter Franck Honorat, hat teilweise auf der linken Seite gespielt. Das wäre dann ein verkappter Doppelsturm, weil er, das hat Sioane auch gesagt, dann in die Mitte zieht. Aber erstmal hinten anstellen für den Königstransfer der vergangenen Saison. Also da haben sich so ein paar Dinge verschoben, aber die 4 da vorne finde ich echt ganz interessant und richtig gute Kicker dabei. Da darf man eigentlich was erwarten, da muss man was erwarten. Und naja, das hat Omlin in dem Interview, das im Übrigen am Dienstag beziehungsweise Montagabend online und am Dienstag dann in der Printausgabe der Rheinischen Post erscheinen wird, auch gesagt, ja, man darf schon ein bisschen Angst vor unserem Sturm haben. Und wenn das dann so aufgestellt ist, sehe ich das auch so. Spannende Geschichte. Vielleicht noch auf die Sechs geschaut, ganz kurz. Christoph Kramer ist natürlich noch da. Und dann ist abzuwarten, was mit Manu Koné passiert. Glaube auch nicht, dass er zurückkommt, aber es soll zumindest erwähnt werden. Kommt er zurück? Da sehe ich dann die ganze Geschichte nochmal komplett neu aufgestellt. Aber wie gesagt, er hat klar mitgeteilt, dass er weg will. Und da, glaube ich, wird sich auch jemand finden. Von daher in der Zentrale, die Verhältnisse finde ich relativ klar. Und insgesamt die Mannschaft, die wir gerade beschrieben haben, ja, also die sollte eigentlich in Aue weiterkommen und sogar ein bisschen der Mannschaft des neuen Trainer des Jahres. Xabi Alonso ist zum Trainer des Jahres gewählt worden. Auch ein bisschen da schon Druck aufbauen gegen Leverkusen dann.
Ja, sie hat das Zeug dazu, ist weiterhin gut bestückt. Jonas Omlin hat es angesprochen, im vergangenen Sommer einiges an Qualität und Führungsstärke verloren. In diesem Jahr ist der Aderlass in dem Sinne ja gar nicht groß. Klar, die Leihspieler Jordan Sibachö und Maximilian Wöber sind nicht mehr da. Zwei frühere Leistungsträger mit Toni Janschke und Patrick Herrmann haben ihre Karrieren beendet. Die waren natürlich auch für die Kabine auch bis zum Schluss mit Sicherheit hatten sie ihre Bedeutung. Und es ist natürlich auch noch nicht klar in dem Zusammenhang, was mit Christoph Kramer jetzt letztlich sein wird. Er war der einzige Feldspieler, der einsatzbereit war in Heimstetten gegen Ipswich Town und nicht zum Einsatz gekommen ist. An seiner Stelle wurde Oskar Fraulo in den letzten Minuten halt für Weigl noch eingewechselt. Das ist natürlich auch ein Statement und ein Zeichen. Insofern, klar, ein bisschen Umbruch ist da. Gerade in dieser Führungsriege wird sich was tun. Aber eben auch sportlich sollte die Mannschaft gut aufgestellt sein. Und jetzt gilt es halt einfach, den Fokus auf Aue eben zu legen und nicht schon die ganze Zeit an Leverkusen zu denken. Ich meine, wir bekommen das ja dann auch mit in so einer Woche im Trainingslager, dass natürlich der ein oder andere Spieler dann auch schon gefragt wird zu diesem besonderen ersten Spieltag. Es ist das Eröffnungsspiel der kommenden Saison. Man spielt gegen den deutschen Meister, eine Mannschaft, die es als erste Mannschaft in der Bundesliga geschafft hat, ungeschlagen zu bleiben. Da sind natürlich ganz, ganz viele Geschichten drin und da wird dann natürlich nicht von Aue geredet, aber das Spiel, das steht dem vor und das ist das erste wirklich wichtige Spiel. Insofern, ja, eine spannende Konstellation jetzt, zwei Wochen bevor es dann richtig losgeht. Ich denke, die Fans, ihr werdet euch freuen auf das kommende Wochenende. Die Saisoneröffnung, die traditionelle, wo dann die neuen Spieler und auch die neuen Leute im Staff, glaube ich, nochmal ein richtig gutes Gefühl dafür bekommen, wie groß dieser Verein ist. Ich glaube, der Tegernsee oder Rotach-Egern hat's schon ziemlich gut gezeigt, wenn da 1000 Leute bei so einem Fanfest im Trainingslager schon sind. Aber ja, das ist dann nochmal eine andere Größenordnung am kommenden Wochenende. Und du, Carsten, du wirst ja mit dem Yannick dann auch vor Ort sein.
Ja, richtig. Yannick und ich werden beim Racing Straßburg Spiel dabei sein, werden beim Saisonauftakt dabei sein. Es gibt auch einen RP-Stand. Auch da werden wir Rede und Antwort stehen, was Borussia Mönchengladbach angeht. Und in dem Kontext vielleicht noch eine kleine Werbung für unser RP-Abo, unser Fohlenfutter-Abo, 19,99 für das erste Jahr. Also da wirklich unglaublich viel Borussia Mönchengladbach für kleines Geld. Da sollte man eigentlich zuschlagen, also als Gladbach-Fan fast ein Muss. Wie gesagt, 19,99 im ersten Jahr, eine Menge drin. Das Immer-da-Versprechen haben wir es genannt, 365 Tage Berichterstattung über Borussia Mönchengladbach, immer dabei, Pressekonferenzen, natürlich die Spiele bei den Trainingseinheiten und. Also wirklich, ja, ich kann nur sagen, es lohnt sich. Einfach zuschlagen und ja, Thomas, wir haben wirklich extrem viel Borussia Mönchengladbach in den letzten Tagen gehört. Man ist ja in so einem Trainingslager. Ich habe das auch noch mal in unserem Newsletter Plus ein bisschen zusammengefasst. Ja, man ist dann so wie in so einer, unter so einer Lupe, die ganze Welt. Alles besteht aus der Raute. Fast jedes Gespräch dreht sich um Borussia. Die Fans, mit denen man ins Gespräch kommt, natürlich unter den Kollegen, mit denen man unterwegs ist, wird über Gladbach und über die Entwicklung im Team gesprochen. Dann die Berichterstattung. Also wirklich, ja, das, da wird sozusagen das Hirn zur Raute, kann man fast sagen. Und jetzt sind wir zurück aus dem Trainingslager, aber wir bleiben am Ball und auch die Borussen bleiben am Ball und schauen dann eben, wie sie aus der Vorbereitung reinkommen in die Saison. Aber bis dahin wird es auch noch einen neuen Podcast geben in der nächsten Woche. Dann Yannick Sorgatz wieder am Mikrofon und Thomas, wir beide, glaube ich, haben eine Menge erzählt, haben eine Menge mitgebracht aus dem Trainingslager, viele Eindrücke gesammelt und sagen, ja, ich sag tatsächlich, für mich ist so die Überschrift, für mich persönlich, spannend, das Projekt Borussia. Und würde sagen, wir schauen und am Ende liegt die Wahrheit auf dem Platz, du hast es gesagt, gegen Aue. Und bis dahin wünsche ich den Gladbachern ein trainingsverbundenes Vergnügen bis zum nächsten Spiel.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.